Und zwar hat Louis Vuitton in 900 Stunden Handarbeit das Championship Trophy Case für das League of Legends World Tournament designt.
Bei super teuren Streetwear-Marken gibt es auch sehr teure Fakes, wo man sich dann manchmal schon denkt, wow, du gibst so viel, das geben andere Leute für eine teure Marke aus, das gibst du aus für ein Fake von einer noch teureren Marke.
Und es gab eigentlich keine Berühmtheit, die in den 50er Jahren nicht Chanel getragen hätte. Auch da wieder große Parallelen zu Louis Vuitton und zu vielen anderen Premium-Marken, die ja auch heute mit Influencern arbeiten. Also die Hollywood-Stars der 50er Jahre sind im Prinzip die Dagibis von heute.
Die Generation Z, also die noch jüngeren, die Kids, waren die am schnellsten wachsende Käuferschicht bei Gucci. Und vorher war es halt eigentlich eine recht angestaubte Marke. Also wie hat man das hingekriegt? Durch eine gute Markenstrategie.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen zu Folge 20 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir sprechen heute über Luxusmarken, eine ganz besondere Produktklasse, die die Welt ein bisschen auf den Kopf stellt. Normalerweise ist es ja so in der Marktwirtschaft, wenn etwas knapp ist, steigt der Preis. Bei Luxusmarken hat man sich überlegt, wir machen das andersrum. Wir kommunizieren über den Preis den Wert unserer Güter und arbeiten noch ein bisschen mit künstlicher Verknappung. Und es wird heute, denke ich, um Marketing gehen, aber ich habe auch was zu Erfolgsstrategien dabei, die man aus der Welt der Luxusmarken ableiten kann.
Tatsächlich werde ich dir gleich widersprechen, denn ich glaube tatsächlich, dass die Verknappung auch ein ganz wesentliches Merkmal ist, warum Luxusgüter Luxusgüter sind. Generell ein total spannendes Thema, denn Luxusmarken scheinen die normalen Mechanismus des Konsums völlig außer Kraft zu setzen. Denn es ist total verrückt, was da passiert, auch gerade wieder zu beobachten. Wir stecken ja mitten in einer Rezession. Und trotzdem laufen Premium- und Luxusartikel nach wie vor extrem gut. Ich weiß noch ganz genau, als hier in Düsseldorf der Lockdown vorbei war und man sich als Düsseldorfer wieder der Königsallee näherte, dann war der Louis Vuitton Store der erste Store mit einer amtlichen Schlange. Und ich dachte mir, Junge, wie kann das denn sein, dass das euer erster Impuls ist, hier irgendwie nach der Öffnung der Läden erstmal wieder bei Louis Vuitton einzukaufen? Aber es scheint dieses Bedürfnis zu geben. Wir gehen dem heute auf den Grund und beschäftigen uns damit. Apropos beschäftigen, apropos auf den Grund gehen. Shoutout an dieser Stelle an GoDaddy und Philipp Westermeier, denn Podcaster hören natürlich auch selber Podcasts und wir finden den Podcast Bau dein Business extrem cool.
Genau, in der ersten Folge geht es um Forrest Gump, den ersten plastikfreien Kaugummi der Welt. Super nice, reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Und was sich auch lohnt, ist es, uns eine Sprachnachricht auf Instagram zu schicken. Das habt ihr schon gemacht vor dieser Folge, sehr cool. Wir werden am Ende der Folge eine davon besprechen. Wir wollen das jetzt alle 14 Tage machen. Deshalb, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Feedback habt, irgendeine Vorlage für uns, was wir mal diskutieren sollten, schickt uns eure steile These oder eure Frage auf Instagram an learnings, L-R-N-I-N-G-S. Und dann widmen wir uns vielleicht auch euch.
Tatsächlich eine super Frage direkt zu Beginn. Wir wollen auch nicht spoilern, aber es geht um die Online-Gurus. Ich weiß gar nicht, ob wir beide auch Online-Gurus sind. Ich glaube nicht. Ich glaube, zum amtlichen Online-Guru gehört auch ein amtlich teures Online-Guru-Programm, für das man sich eintragen und anmelden kann für mindestens $2,500 und danach der absolute Profi-Seller wird und vor allem auch maximal reich, denn das ist ja so ein bisschen das Versprechen der Dan Locks dieser Welt. Aber darüber wollen wir jetzt noch nicht sprechen, sondern erst am Ende dieser Folge. Wir starten, wie angekündigt, mit den Luxusmarken. Und du wärst nicht du, wenn du nicht auch bei Folge 20 beginnen wollen würdest. Liege ich da richtig?
Ja, immer, auf jeden Fall. Auf dem Weg hier zum Online-Guru, damit ich dann bald auch bei Louis in der Schlange stehen kann. Meine Beziehung zu Luxusmarken ist ja natürlich vor allem durch meinen exzessiven Rap-Musik-Konsum geprägt, der mich seit meinem 13. Lebensjahr begleitet. Das ist ja bei dir auch nicht so anders. Und ich habe mal nachgeguckt, nochmal aus Spaß, welche Luxusmarken 2019 in Rap-Songs am meisten erwähnt wurden. Weißt du's?
Ich würde spontan auf Louis Vuitton tippen. Nein. Wobei mit Kapital kam ja in Deutschland jetzt auch Gucci.
Ich glaube, es war aber international. Also okay. In Deutschland würde ich auch raten, Gucci wegen Capi, aber es ist Fendi tatsächlich, gefolgt von Balenciaga, Gucci, Givenchy und Dior. Und fand ich auch interessant, halt die ganzen Marken liegen halt eben vor Streetwear und Sportmarken. Adidas war auf der 9 und Off-White dann auf der 10. Off-White kommt ja aus der Kultur und ne, die anderen sind halt eben die Luxusmarken, über die wir heute sprechen wollen. Ich fand es aber auch ganz interessant, mich über meinen persönlichen Hip-Hop-Hintergrund dem zu nähern. Wenn man bei Hip-Hop kurz drüber nachdenkt, warum sind eigentlich alle so große Markenfetischisten scheinbar? Warum gibt es so viel Materialismus in Hip-Hop? Ambition ist einfach Teil der Hip-Hop-DNA. Rap erzählt immer wieder eine Rags-to-Riches-Geschichte vom Tellerwischer zum Millionär und natürlich nochmal eine ganz besondere irgendwo, denn die Menschen, die Hip-Hop geprägt haben, waren oft welche, die aus Armut kamen, die auch dadurch verursacht war, dass sie unter strukturellem Rassismus zu leiden hatten. Und ich glaube, Luxusgüter gehören dann zu den Dingen, die immer auch Symbole waren, die erst symbolisiert haben, das hier willst du nie haben, hier gehörst du nicht dazu, und irgendwann, wenn man das dann doch erreicht hat, symbolisiert das halt eben, guck, das habe ich jetzt doch gegen alle Widerstände. Das heißt, das ist so ein bisschen eine Trophäe, der Fickfinger an alle, die einen marginalisiert und ausgeschlossen haben. Gleichzeitig natürlich auch immer der Wettbewerbsgedanke, der bei Hip-Hop irgendwo drinsteckt. Wenn wir tanzen, tanzen wir als Battle, und dann ist die Karriere manchmal auch ein sportlicher Wettbewerb. Und dementsprechend, wenn Lil Pump Gucci Gang als Song rausbringt, geht es da nicht um Gucci, da geht es darum, dass Lil Pump Erfolg hat. Und wenn Capital Bra in Berlin nur noch Gucci rappt, geht es auch nicht um Gucci, dann geht es eigentlich darum, dass Capital Bra ein Stück vom Kuchen will, koste es, was es wolle. Und ich glaube, für den Rest der Welt, auch da sind natürlich diese Luxusgüter in erster Linie auch Statussymbole, Symbole des eigenen Erfolgs, vielleicht auch eine Abgrenzung gegenüber anderer Leute, und da steckt auch immer ganz viel Kommunikation mit drin. Würdest du mir da zustimmen oder würdest du jetzt sagen, nein, es geht nur um die bessere Qualität der Handtaschen?
Ich finde es spannend, dass Rap es schafft, den Battle-Gedanken auch in die Konsumwelt zu übertragen. Ja. Das heißt, da wird dann auch gebettelt, wer hat die geilste Uhr, wer hat die seltensten Sneaker. Ah, okay, du kommst jetzt mit Gucci, ich habe leider Balenciaga. So, total spannend zu beobachten, und ich gebe dir völlig recht. Rags to Riches, something out of nothing, steckt einfach in der Hip-Hop-DNA, und deswegen kein Wunder, dass Luxusmarken insbesondere durch die Hip-Hop-Kultur auch in den letzten Jahren immer wieder befeuert wurden und dadurch weiterhin on vogue waren. Weil so eine Marke wie Louis Vuitton, wir werden es nachher hören, ist 150 Jahre alt. Mhm. Und Louis Vuitton war einfach jetzt 150 Jahre lang eine Luxusmarke. Und das finde ich halt total bemerkenswert. Ja. Und ich glaube, es gibt viele Negativbeispiele, wie man es verkacken kann. Ich denke da immer gerne an Ed Hardy. Aha. Ich möchte nicht behaupten, Ed Hardy war jemals eine Luxusmarke auf dem Level eines Louis Vuitton, ganz weit davon entfernt. Aber als ich zur Schule ging und die Ed Hardy-Mützen rauskamen, ich glaube, die haben 45 Euro das Stück gekostet, war unfassbar teuer für eine Mütze damals. Ja. Und irgendwann gab es halt bei der Aral einen Ed Hardy-Duftbaum, und da war halt klar, das mit Ed Hardy wird nichts mehr. Ja. Und diese Fehler wurden von Louis Vuitton und von Gucci und Co. halt niemals begangen, und wir werden gleich hören, wieso?
Stimmt. Und ich glaube, letzten Sommer war es, wo man das Gefühl hatte, jedes zweite Kind hat ein gefälschtes Gucci-Shirt an. Und da konnte man sich ja dann auch fragen, ist das hier gerade eine Ed Hardy-Sierung? Und man hat die Kurve aber dann anders gekriegt. Ich möchte mich auch genau mit Gucci beschäftigen, weil ich so viel Capital Bra höre heute.
Ja. Was ich im Übrigen spannend finde, ist gleich auch wieder bei meinem Beispiel Louis Vuitton. Keine Marke oder keine Luxusmarke wurde häufiger kopiert, und es gibt von kaum einer Luxusmarke mehr Kopien und Fälschungen als von Louis Vuitton. Da muss man nur mal in die Türkei auf den Markt fahren, und trotzdem hat diese Marke es geschafft, ein Luxusartikel zu bleiben. Also es gehen immer noch Menschen in einen Louis Vuitton Store und kaufen sich eine Tasche für 5000 Euro, obwohl man sie für 50 Euro woanders bekommen würde.
Und das Krasse ist ja sogar, inzwischen gibt es auch eine Menge, auch bei Streetwear, bei super teuren Streetwear-Marken, gibt es auch sehr teure Fakes. Ja, da, wo man sich dann manchmal schon denkt, wow, du gibst so viel, das geben andere Leute für eine teure Marke aus, das gibst du aus für ein Fake von einer noch teureren Marke. Und die Marke funktioniert damit aber auch immer noch, ne? Und das ist natürlich, also Fakes sind natürlich auch ein ganz spannendes Thema. Ich streife das mal so zwischendurch. Gerade aber, wie man so eine Marke lange frisch halten kann, das wird bei mir auch vorkommen. Und in meiner zweiten Story komme ich dann auch nochmal auf Hip-Hop tatsächlich zurück. Story Nummer 1 zu Gucci. Gucci ist zumindest für mich so die Luxusmarke, Luxuskleidungsmarke schlechthin, und sie haben eine sehr lange, sehr bewegte Geschichte. Fangen wir mal am Anfang an mit Guccio Gucci, so hieß der Mann tatsächlich. Der ist in Florenz aufgewachsen als Sohn eines Lederwarenherstellers, wollte aber einen anderen Weg gehen als sein Vater, und so verschlug es ihn nach London und Paris, wo er in verschiedenen Gelegenheitsjobs gearbeitet hat, unter anderem tatsächlich auch wohl als Tellerwäscher. Später war er dann auch Portier im Savoy Hotel in London, und da sah er sehr viele reiche Leute an sich vorbeilaufen, in schicker Mode und mit spektakulärem Gepäck. Das hat ihn inspiriert, und er kam wieder zurück auf das, was er von seinem Vater gelernt hat. hatte nämlich, wie man mit Leder arbeitet. Und so gründete Gucci Gucci im Jahr 1921 Gucci für Lederwaren und Reisegepäck zurück in Florenz. In seinem Leben hat er die Marke dann etabliert in Europa und in den USA. Kleiner Zeitsprung, 1953 ist Guccio Gucci verstorben. Er hatte zwei Söhne, Aldo und Rodolfo, denen hat er jeweils die Hälfte vererbt. Aldo hatte drei Söhne, mit denen er sich verstritten hat, leider zeitweise, war nicht so ganz einfach, deren Beziehung zumindest. Rodolfo hatte einen Sohn, Maurizio, dessen Mutter ist leider früh verstorben. Er war als Kind einsam, introvertiert, hatte ein enges Verhältnis zu seinem Vater, hat immer auf ihn gehört, bis er sich eines Tages, er war ein bisschen älter als fünf, verliebte in Patrizia Reggiani. Die zwei wollten ziemlich schnell heiraten. Vater mochte das gar nicht, dem war inzwischen sein gesellschaftlicher Status sehr wichtig und er hielt das für nicht standesgemäß, aber Maurizio blieb dabei und so haben die beiden sich überworfen und der Vater warf ihn aus der Firma. Onkel Aldo mochte Maurizio aber sehr gerne, nahm ihn auf und hat ihn als seinen Nachfolger auserkoren und damit auch seinen Söhnen vorgezogen, die natürlich wütend und eifersüchtig waren. Du merkst schon, wir sind mitten in gute Zeiten, schlechte Zeiten gelandet.
Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Dark. Ich weiß nicht, ob du Dark bei Netflix guckst. Nee. Da gibt es auf jeden Fall auch ganz viele Handlungsstränge und ganz viele Namen. Mhm. Und während man die Sendung guckt, hat man in der Regel so eine Map neben sich liegen mit den ganzen Namen und Verzweigungen.
Wie bei Game of Thrones.
So komme ich mir gerade vor. Ja, ich glaube, wir waren jetzt bei Maurizio, ne?
Genau, Maurizio ist der ganz wichtige Mensch in dieser Handlung und der hatte nun jetzt ein bisschen Stress mit seinen Cousins. Die haben sogar zwischendurch eine Konkurrenzmarke mal gegründet, man hat sich gegenseitig verklagt. Maurizios Vater ist dann auch gestorben und Maurizio hatte plötzlich 50% von Gucci, von seinem Vater geerbt, mit dem hat er sich versöhnt. Und er wollte das Sagen haben und bekam jetzt wiederum Streit mit seinem Onkel Aldo und dessen drei Söhnen, weil die hatten ja die anderen 50%. Okay, jetzt stritt man sich in diese Richtung. Und Maurizio wollte die Anteile der anderen kaufen und die ganze Situation damit auflösen. Ich kaufe euch einfach raus, ich mache das Ding alleine. So. Die hatten da aber gar keinen Bock drauf und irgendwann kam Maurizio auf eine geniale Idee. Er holt eine Investmentfirma mit ins Boot. Die kontaktiert nach und nach die drei Cousins hintereinander und hat es tatsächlich geschafft, denen die Anteile abzukaufen, ohne dass die wussten, dass die Investmentfirma mit Maurizio unter einer Decke steckt. Schließlich musste auch der Vater der drei Söhne Aldo verkaufen, bisschen gegen seinen Willen. Er hat damals gesagt, ihr kauft hier keine Aktien, ihr kauft meine Seele und meinen Körper. Es hat ihn wohl sehr schwer getroffen und ein Jahr später ist Aldo auch gestorben. Und Maurizio hatte damit dann die Alleinherrschaft über Gucci, ließ auch seine Frau mittlerweile nicht mehr mitreden, die am Anfang sogar noch ambitionierter gewesen war als er selbst und auch sein halbes Leben scheinbar gemanagt hatte. Die Ehe begann zu zerbrechen und eines Tages hat Maurizio sie verlassen. Dann geriet sein Business ins Straucheln. Er wollte die Marke hochwertiger machen und keine günstigen Ramsch-Accessoires mehr anbieten, um Gucci halt hochwertiger zu machen. Dadurch fehlte aber auch Umsatz und diese Investmentfirma, die er ins Boot geholt hatte, wurde nervös. Wo ist der Umsatz hin? Und sie zwangen ihn, Maurizio, dazu, seine Anteile zu verkaufen. Damit war dann auch Maurizio raus aus der eigenen Firma. Aber er war natürlich reich, hatte dann Pläne, jetzt in ein anderes Business einzusteigen, hat sich neu verliebt, fing sein Leben irgendwo neu an, wollte sich dann scheiden lassen. Seit 9 Jahren war er von Patrizia getrennt. Bekam sie Angst davor, dass sie ihren Status als mit Gucci verliert in der Gesellschaft und es gab nochmal Streit zwischen den beiden, die er so weit führte, dass sie ihrem Mann noch Mann öffentlich den Tod gewünscht hat. Und 1,5 Jahre nach dem Verkauf von Gucci, am 27. März 1995, wurde Maurizio Gucci tatsächlich auf dem Weg zu seinem Büro erschossen. Und seine Ex-Frau Patrizia wurde später überführt und zu 29 Jahren Haft verurteilt. Sie soll den Mord in Auftrag gegeben haben. Okay, wilde Geschichte, fast wie in der Folge über Hulk Hogan. Frage, was kann man daraus lernen? Habe ich drüber nachgedacht und fand, dass sich Teams irgendwann streiten, ist ja nichts Ungewöhnliches. Seien es jetzt Cousins, die gemeinsam geerbt haben und sich irgendwie zusammenraufen müssen und jeder will der Erste sein. Seien es Teams, die alle angestellt in der gleichen Firma arbeiten oder auch Leute, die gemeinsam etwas gegründet haben und das lief dann vielleicht 5 Jahre super, bis es irgendwann kompliziert wurde. Läuft nicht gut, hat immer der andere Schuld, läuft super, war alles mein Verdienst, man kennt die Geschichten, kommt in den besten Familien vor. Und manchmal gibt es natürlich auch Situationen, in denen es dann aber irgendwie weder mit noch ohne den anderen geht. Und in so einer Situation waren Maurizio und die Cousins ja irgendwie auch. Ja, da war alles blockiert, man konnte sich nicht einigen, man war voll verstritten, aber es wollte auch keiner seine Anteile abgeben. Und dann liegt es natürlich nahe zu sagen, okay, das allererste, was wir hier mal machen müssen, ist diese Situation aufzulösen. Das ist ja erstmal auch richtig. Aber ich glaube, wenn man aus der Geschichte irgendwas lernen kann, dann, dass man das vielleicht nicht um jeden Preis tun sollte, so wie es Maurizio getan hat. Ja, der betrügt seine eigene Familie, indem er halt eben diese Investoren ins Boot holt, ohne dazu sagen, dass er dahinter steckt, und liefert sich damit dann am Ende halt selbst diesen Investoren aus, die ihn dann zwingen, die Anteile auch noch zu verkaufen. Er hat also im Endeffekt Familienmitglieder gegen Söldner getauscht, und dass er eine Ehe geführt hat, die in einem Mord endet, im Streit um Geld und Prestige, rundet dieses Bild ja auch so ein bisschen ab. Er hat durch seine ganzen Moves wenig gewonnen und sehr viel verloren, obwohl er sogar inhaltlich recht hatte mit der Strategie. Tom Ford hat danach Gucci weitergeführt und genau mit der Vision von Maurizio, hochwertiger zu werden, auch Erfolg gehabt. Aber ich würde lernen daraus, Zweck heiligt nicht die Mittel, denn abgesehen von der Moral hat Immoralität auch immer einen Preis, und in dem Fall selbst rausgedrängt zu werden von denen, an die er sich gewendet hatte, um die anderen rauszudrängen und am Ende sogar ermordet zu werden. Und ich glaube, eine wirklich geniale Strategie von ihm wäre eine gewesen, die die Cousins auf seine Seite holt. Eine, mit der er es geschafft hätte, seine Energie auf die Arbeit an der Marke zu konzentrieren, anstatt mit der ins Straucheln zu geraten und eben nicht so viel Energie vielleicht in Intrigen und Streit mit anderen Leuten zu investieren und vielleicht auch nicht so viel Energie in ein extravagantes Privatleben und so weiter. Also zusammengefasst, für mich war die Erkenntnis daraus, wie als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, streite dich nicht um das größte Stück vom Kuchen, back mehr Kuchen. Das habe ich mir selber schon öfter gedacht in meinem Leben, wenn es vielleicht mal zwischendurch schwierig wurde, und habe immer versucht, mich darauf zu konzentrieren. Wenn ich das mal nicht gemacht habe, habe ich es meistens auch bereut. Und die Geschichte des tragischen Mauritius hat mich in der Meinung eigentlich bestätigt.
Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, sich darüber Gedanken zu machen, mit wem man Projekte angeht, wie man die Konstellation wählt. Da haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen in den vergangenen Folgen. Stichwort Teamzusammenstellung, Persönlichkeitstypen und so weiter und so fort. Ich bin zu 100% bei dir. Immoralität ist auf lange Sicht kein guter Treiber. Wie kriegen wir jetzt die Brücke hin von Immoralität und dem Herrn Gucci zu Louis Vuitton? Ich glaube, beides sind Marken, die uns allen geläufig sind, und bei beiden kennen wir interessanterweise nicht die Hintergründe. Das ist mir bei der Recherche auch nochmal aufgefallen. Bei Apple können wir alle Steve Jobs zitieren und wissen, wie die Marke aufgebaut wurde. Bei anderen auch Mercedes-Benz, Adidasler, wir wissen, wie die Marken entstanden sind. Mhm. Louis Vuitton wusste ich tatsächlich bis zu dieser Recherche nicht.
Ich wusste nicht, dass es jemals einen Gucci o Gucci gab. Auch.
Ich also auch
vielleicht
nicht.
Weiß das jeder außer mir, aber mir war es neu.
Ja. Genau. Entsprechend spannend fand ich die Recherche zu Louis Vuitton. Wie im Intro schon gesagt, seit 150 Jahren eigentlich das Luxuslabel und eine der angesagtesten Luxusmarken der Welt. Gleichwohl keine andere Marke derart oft kopiert wurde wie Louis Vuitton. Interessanterweise, da komme ich gleich zu, das Monogramm, das LV, der Logoprint, wurde tatsächlich damals entwickelt, um genau das zu verhindern, nämlich Kopien.
Ah, okay.
Denn damals war es nicht ganz so leicht für die Piraten, ja, wie man so schön sagt, Produkte zu kopieren, die eben diesen Logoprint haben. Da kommen wir gleich zu. Louis Vuitton hat es auf jeden Fall geschafft, ja, über 150 Jahre lang populär zu bleiben und Menschen dazu zu bringen, mehrere tausend Euro unter anderem für Handtaschen rauszubringen. Und auf der Suche nach der Antwort, wieso das so ist, habe ich einen Bericht bzw. Artikel in der Welt gelesen. Ein Artikel aus dem Jahre 2004, und zwar hat damals eine Redakteurin der Welt eine Art Praktikum bei Louis Vuitton gemacht und hat unterschiedliche Stores durchlaufen. Und ich würde gerne einmal einen Teil ihres Erlebnisberichtes hier zitieren. Es ist 10:30 am Vormittag. Gleich wird der Türsteher den goldgerahmten Eingang zu 280 Quadratmetern mit noch mehr Gold und polierten Glaskästen freigeben. Heute ist der zweite Adventssamstag. Da kann alles passieren, heißt es. Deshalb stehen 17 Verkäuferinnen und 3 Verkäufer Spalier im Eingangsbereich. Ich warte noch ein wenig abseits, schaue nach draußen auf den großen Louis Vuitton Türvorleger und beerdige neben dem Wort Problem gleich noch die Wörter Rezession und Konsumverweigerung. Da draußen in der Kälte warten bereits Kundschaft. Ungeduldig, am frühen Morgen ein kleines Vermögen auszugeben, 145 Euro für ein Haargummi mit roten Würfeln oder 5.500 Euro für eine winzige Handtasche. Eine weitere spannende Beobachtung, Louis Vuitton hat sie alle. Eine Stammkundin ist vom Luganer See angereist, der mexikanische Botschafter kommt mit Familie, junge Pärchen aus Dresden stehen neben älteren Pärchen mit N3-Haus in Gütersloh. Und das stimmt ja tatsächlich. Du hast eben gesagt, du hast es noch nicht in den Louis Vuitton Store Nein. auf der Königsallee geschafft. Ich war da schon diverse Male, weil ich die Marke auch super finde und gerne auch Accessoires von Louis Vuitton trage.
Haargummis?
Auch Haargummis, die mit den roten Würfeln. genau. Und es ist ja wirklich so, Louis Vuitton zieht Menschen aller Couleur an und ist wirklich für alle Menschen, egal aus welcher Kultur sie kommen, wahnsinnig attraktiv. Und den Ursprung nahm das Ganze 1854. Damals hat nämlich der Sattelmacher Louis Vuitton, der hieß tatsächlich so, als damals 33-Jähriger mit dem Verkauf von Reisetruhen begonnen. Mhm. Kleiner Sidefact, die Reisetruhe von Louis Vuitton ist ja nach wie vor immer noch das It-Piece für jede Wohnung. Häufig werden daraus Wohnzimmertische gemacht. Dazu habe ich es aber leider noch nicht gebracht. Er begann auf jeden Fall mit den Reisetruhen und hat damals in Jura angefangen, einem kleinen Dorf in Frankreich, und wollte immer wieder raus ins Grüne, wo er am Wochenende gern die traditionellen Tanztavernen und die Ruderclubs an der Seine besuchte. Und diese Reisen haben ihn eben dazu inspiriert, ja, Reisetruhen zu machen, beziehungsweise Koffer. Denn die Stadt, in der er gelebt hat, oder das Dorf besser gesagt, wurde damals an das Eisenbahnnetz angeschlossen und so kam er dann tatsächlich das erste Mal nach Paris. Dort eröffnete er dann seine erste Werkstatt und war relativ schnell sehr erfolgreich. Problem an der ganzen Geschichte, die flachen Kofferraumgepäckstücke oder Koffer zogen sehr oft Diebe an, weswegen er damals in die Geschichte einging, da er das Gepäckschloss revolutionierte. Das heißt, die kleinen Schlösser, die heute noch an Koffern sind, haben ihren Ursprung tatsächlich im damaligen Flachdachgepäckkoffer von Louis Vuitton. Also auch da war tatsächlich eine technische Innovation verborgen. Das Unternehmen florierte extrem stark, deswegen ist Louis Vuitton da mit seinem Kofferbetrieb und 20 Angestellten umgezogen, hat immer mehr gemacht, bis dann 1896 eben jenes ikonische Louis Vuitton Monogramm eingeführt wurde, aus dem einfachen Grund, weil Vuitton damals eben bereits mit Markenpiraterie zu kämpfen hatte. Und dieser Monogramm-Canvas ist ein beschichteter Segelstoff, wurde dann als Maßnahme gegen Nachahmer eingeführt. Total spannend. Der Rest ist Geschichte. Heute ist das Logo extrem viel wert und natürlich Erkennungsmerkmal der Marke. Alleine der Name Louis Vuitton ist mehr als 41 Milliarden US-Dollar wert. Und das ist mehr als die Marken Chanel, Rolex und Prada zusammen. Wow. Chanel, Rolex und Prada zusammen. Also wirklich extrem bemerkenswert. Die Faktoren, weshalb Louis Vuitton zu einem derartigen Erfolg geworden sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen. Erstmal Influencer-Marketing. Influencer-Marketing 1.0 habe ich es genannt, denn Louis Vuitton setzte wie eigentlich alle Luxusmarken damals sehr früh auf die Verbindung zu glamourösen Hollywood-Stars. Louis Vuitton verdankt zum Beispiel einen seiner Bestseller, Audrey Hepburn. Mhm. Die Schauspielerin wünschte sich eine handlichere Version der Keep-All-Reisetasche und Louis Vuitton kreierte daraufhin das Modell Speedy, das bis heute vermutlich die bekannteste Tasche des Hauses Louis Vuitton ist und viele Frauen ihr eigen nennen. Also Influencer-Marketing, Kooperation mit Hollywood-Größen. Dann Punkt 2, die künstliche Verknappung durch limitierte Editionen. Deswegen habe ich vorhin meine Hand gehoben, weil du ja sagtest, künstliche Verknappung wäre wahrscheinlich kein Faktor. Dem würde ich deutlichst widersprechen. Denn ich glaube tatsächlich, dass Exklusivität heutzutage weniger über den Preis, sondern mehr über den Zugang zu den begehrten Waren definiert wird. Mein Lieblingsbeispiel, die Kooperation von Virgil Abloh und IKEA, die auch nicht aufgrund des Preises begehrlich war, sondern aufgrund dessen, dass man schlichtweg nicht bekommen hat.
Ich meine auch tatsächlich beides. Also natürlich ist es auch die künstliche Verknappung, mit der man arbeitet. Man macht es dann auch knapp, aber es ist ja eine künstliche Verknappung. Ne? Also auch da ist es ja, die Grundidee ist ja so nach Adam Smith irgendwie, okay, wir haben wenig Korn, dann steigt der Preis und deshalb verteilen wir das dann auf die Art und Weise. Und das kann man aber natürlich auch künstlich machen durch eine Verknappung. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist aber auch einfach, dass alleine der Preis ja schon was aussagt. Dass ich irgendwie unterstelle, ohne jetzt die Knappheit zu kennen, irgendwie unterstelle, okay, wenn die Tasche so teuer ist, dann muss die auch gut sein. Und das stimmt vielleicht auch sehr oft, aber ja nicht mal in jedem Fall unbedingt. Ob das jetzt bei dem Haargummi, ob dieses Haargummi wirklich so viel besser ist, nein, du bezahlst dafür die Marke. Das ist natürlich ein dritter super spannender Aspekt da drin, der für mich allerspannendste dabei, dass wir gerade über Mode und über Produkte ja auch kommunizieren und irgendwo irgendwas aussagen. Und wenn du deine Marke über 150 Jahre, waren es glaube ich, so aufbaust, dass es so viel Aussage hat, wenn ich dieses Haargummi in meinem Bart trage mit den roten Würfeln, dass das dieses Geld wert ist, dann ist es dieses Geld wahrscheinlich wert. Und da hast du auch eine Menge Marketing-Spend vielleicht für gehabt oder eine Menge Schweiß reingesteckt. Ne?
Absolut. Und künstliche Verknappung ist genau das Stichwort. Aktuelles Beispiel, die Pochette Métis aus dem Jahr 2016. Eine extrem populäre Tasche, die auch streng limitiert wurde und fast nicht zu bekommen war. Und auch heute noch eigentlich in der Originalausgabe und Edition nicht zu bekommen ist. Sowas weckt natürlich Begehrlichkeiten. Und wenn man das dann noch garniert mit Influencer-Kooperationen, dann funktioniert das natürlich extrem gut. Dann ein ganz wichtiger Faktor sind steigende Preise. Das setzt eigentlich auf den Faktor keine Rabatte nochmal einen drauf. Denn das eine ist zu sagen, unsere Produkte gibt es nicht im Ausverkauf. Im Übrigen etwas, was Apple perfekt adaptiert hat. Du wirst ein iPhone bei Apple niemals rabattiert bekommen. Da gibt es keinen Black Friday Sale oder Christmas Sale, sondern die Preise sind konstant. Und Luxusmarken setzen da noch einen drauf, indem sie eben die Preise anheben. Das ist auch nichts, was Louis Vuitton exklusiv hat, sondern das passiert genauso bei Rolex, das passiert natürlich genauso bei Chanel, über die ich gleich noch reden möchte. Das heißt, die Preise steigen. Und dadurch, dass Preise steigen, hat man natürlich auch einen Wertzuwachs. Und das wiederum ist natürlich ganz praktisch, wenn du dir eine Tasche vor 10 Jahren gekauft hast für, ich sag jetzt mal, 500 Euro und die Tasche mittlerweile 1200 Euro wert ist, dann macht das natürlich auch was mit der Marke und den Produkten. Und es ist Begehrlichkeit natürlich extrem zuträglich. Ein weiterer ganz wichtiger Faktor in der, Legacy von Louis Vuitton waren Kooperationen. Im Jahr 1997 haben sie nämlich eine damals umstrittene, aus heutiger Sicht extrem zukunftsweisende Personalentscheidung getroffen. Und zwar wurde der junge US-Designer Marc Jacobs zum Creative Director ernannt. Er setzte unter anderem auf Kooperationen mit berühmten Künstlern wie Takashi Murakami, über den wir ja auch schon diverse Male gesprochen haben. Und das war im Prinzip der 4. Frühling, der 5. Sommer für die Marke Louis Vuitton. Und dann ging es auch Schlag auf Schlag. 2017 wagte Louis Vuitton die Zusammenarbeit mit Supreme. Haben wir sicherlich alle vor Augen. Eine New Yorker Streetwear-Marke oder ein Label aus New York, das damals völlig überraschend mit Louis Vuitton kooperierte und diese Kooperation, also Supreme-Logo mit dem Louis V-Monogramm, löste einen regelrechten Hype aus. Der 2018 weiterging, denn 2018 verkündete Louis Vuitton, dass sie Virgil Abloh, Gründer der Streetwear-Modemarke Off-White und Geschäftspartner von Kanye West, eben zum Creative Director werden wird. Ja. Und das ist natürlich extrem bemerkenswert, dass eine derart etablierte alte Luxusmarke es trotzdem immer wieder schafft, ihre Markenwerte und ihre Position im Markt mit aktuellen Trends irgendwie zu kombinieren oder besser gesagt diese für sich zu nutzen in Form von Kollaboration und nicht zuletzt auch übergreifend, also weit über die Modewelt hinaus. Tatsächlich hat uns Jan König, der uns heute besucht hat, hier im Studio ja noch zugeflüstert, dass Louis Vuitton Ende 2019 auch mit League of Legends kooperiert hat. Eine Kooperation, von der ich A, vorher noch nie gehört habe und die mich B, auch total überrascht, dass Louis Vuitton so mutig ist und auch ins Gaming-Segment geht. Und zwar hat Louis Vuitton in 900 Stunden Handarbeit die Championship-Trophy bzw. das Championship-Trophy-Case für das League of Legends World Tournament designed. Extrem bemerkenswert. Und auch da eine Parallele zu der von dir vorgestellten Marke Gucci, denn die hatten wiederum eine Kooperation mit dem Spiel Tennis Clash. Auch total spannend, wusste ich vorher auch noch nicht. Und zwar konnte man in dem Spiel Klamotten von Gucci erwerben und diese exklusive Tennis Clash Edition kam dann später auch in den Handel.
Und die haben auch mit einem League of Legends Team zusammengearbeitet, mit dem Team Fnatic und sogar eine Kollektion mit denen gemacht und hatten auch mal so eine eigene Spiel-App, die Gucci Arcade-App. Also auch genauso wie man sich Streetwear geöffnet hat, hat man sich dann auch Gaming und E-Sports geöffnet.
Also extrem spannend und ich glaube etwas, wo wir auch nochmal eine Menge mitnehmen können von Louis Vuitton. Für mich die ultimative Luxusformel, steigende Preise, sinkende Zugänge, klingt erstmal extrem naheliegend, aber ist einfach ein Rezept, das sich für viele, viele Marken und in dem Fall eben auch Louis Vuitton bewährt hat und Kollaborationen als Hyaluron für die Marke. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Du schaffst es nicht, 150 Jahre attraktiv und jung zu bleiben, ohne hin und wieder mal ein bisschen Hyaluron auf deine Haut zu schmieren. Und das kann mal Marc Jacobs, das kann mal Virgil Abloh, das kann mal League of Legends sein. Aber du brauchst hin und wieder eine leichte Feuchtigkeitscreme, um eben jung und knackig zu bleiben. Und das ist Louis Vuitton gelungen wie kaum einer zweiten Luxusmarke. Und deswegen finde ich das sehr bemerkenswert und ziehe meinen Hut.
Geil, super Geschichte auf jeden Fall. Da kann ich gut dran anschließen auch. Würde mich ja gerne nochmal Gucci widmen. Ich wiederhole mich da, wie Capital Bra, den ich schon im Intro gebracht habe. Der bleibt da auch gerne der Marke treu, vor allem was die Cappies angeht. Und in der weiteren Geschichte von Gucci ließ sich nämlich noch mehr finden. Und dann habe ich die Pläne für weitere Luxusmarken auch verworfen und dachte mir, warum weiterziehen, wenn es hier so gut ist? Ich bin markentreu.
Finde ich übrigens, weil du gerade Capital und die Cappies erwähnst. Mhm. Ich glaube, es gibt keine hässlichere Cappy auf der ganzen Welt wie die Gucci Cap. Und ich kann mir nicht erklären, also es hat gar nichts mit Capital zu tun. Ich verstehe total, warum er die trägt. Ja. Aber ich persönlich finde diese Cap so hässlich. Und ich verstehe einfach nicht, wieso Menschen diese Cappy tragen und warum Gucci eine derart hässliche Cappy rausgebracht hat. Also die, ich bin Generation New Era, bin Generation Flexfit. Wir hatten halt noch diese Spanner in den Caps, also die, ne, und der Schirm war immer straight. Und die hatte halt eine Form.
Ja, aber danach kamen ja auch diese Dad Caps und die hatten halt auch eben gar keine Form und waren dann halt eben auch cool. Vielleicht passt dazu dann mehr. Sind das eigentlich Dad Caps, die Gucci Caps? Weiß ich nicht. Auch bei Gucci habe ich ja noch nicht eingekauft. Ja, ich weiß es nicht. Aber man trägt es halt eben auch aus diversen anderen Gründen, die wir vorhin schon besprochen haben. Ne? Jetzt abgesehen vom Aussehen. Und in einem Paralleluniversum, wo man die gleichen Cappies auf den Markt werfen würde, ich weiß nicht, ob es ein Land gibt, was Gucci noch nicht kennt, wenn man das da mal versucht, das einfach so übers Design zu verkaufen. Ja, ich wollte schon sagen, wäre spannend zu gucken, was ist wahrscheinlich überhaupt nicht spannend. Man weiß ja nicht ziemlich genau, was dabei rauskommt, wird sich nicht so sehr verkaufen. Da werden die Rapper andere Dinge tragen, ne? Sondern es geht halt um was ganz anderes noch mit dabei. Was nicht heißen soll, dass Design nicht auch wichtig ist. Auch zum Design komme ich gleich nämlich noch. Also Gucci, paar Jahre später und da liefert Gucci eine sehr gute Fallstudie, wie man eine Marke modernisiert, also das Leder frisch hält mit einer Feuchtigkeitscreme, wie du gerade meintest und auch wie man Marketing für Millennials macht. Mittlerweile gehört die Marke Gucci zu Kering. Das ist eine von dem französischen Investor François Pinault gegründete Investmentfirma, zu der neben Gucci auch Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni und Stella McCartney, also nicht die Frau, sondern die Marke, gehören. Und zwischenzeitlich lief es nach Tom Ford für Gucci auch mal wieder schlechter. Aber im Januar 2015 ist Gucci dann wieder cool geworden. Und wir gucken jetzt mal, wie sie das geschafft haben. Es gab damals einen neuen CEO, Marco Bizzarri, der war vorher bei Stella McCartney, angestellt und hat diese Marke profitabel gemacht, die ja auch dafür bekannt ist, sich korrekt zu verhalten, keinen Pelz zu verwenden und so weiter. Vegan, glaube ich, sogar zu sein, ziemlich sicher. Und da kam Marco Bizzarri her. Er hat dann einen neuen Creative Director eingestellt, Alessandro Michele, der vorher unter anderem für Karl Lagerfeld gearbeitet hatte. Und die beiden waren zusammen super erfolgreich. Der Umsatz stieg rasant. Und der Grund dafür, kann man in diversen Artikeln lesen, seien Millennials. Die hätten nämlich 2018 über die Hälfte der Verkäufe ausgemacht. Leute, die ja noch vergleichsweise jung sind, ja, Anfang 30 dann beispielsweise, ist ja ein bisschen eine Spanne, aber sagen wir mal Anfang, Mitte 30, ich bin da auch noch Millennial mit meinen 37, nicht Leute, die irgendwie 67 sind oder so, ja, und die haben über die Hälfte ausgemacht und auch die Generation Z, also die noch jüngeren, die Kids, waren die am schnellsten wachsende Käuferschicht bei Gucci und vorher war es halt eigentlich eine recht angestaubte Marke. Also wie hat man das hingekriegt? Durch eine gute Markenstrategie. Dazu gehörte Social Media und Internet richtig zu nutzen, das lasse ich heute mal ein Stück weit außen vor. Zweitens gehörte dazu, sich einen Purpose zu geben, korrelierend damit drittens Werte zu kommunizieren und zu haben und zu leben und viertens ganz, ganz wichtig, Coolness wieder zu erlangen. Und da wollen wir jetzt vor allem mal gucken, wie man das macht zu den Punkten 2, 3 und 4. Wie passt die Marke Gucci eigentlich zu Millennials? Wenn ich so drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, okay, Luxusmarken stehen für hohe handwerkliche Qualität und Exklusivität. Exklusivität, habe ich mir gedacht, eigentlich sind Millennials, glaube ich, eher inklusiv, also ausschließend. Die wollen nicht unbedingt symbolisieren wie ein Yuppie in den 90ern, ich bin reicher als du, es sei denn, es sind Rapper und Rap-Fans. Aber Millennials lieben es zu wissen, wie etwas hergestellt wurde. Also handwerkliche Qualität fand ich schon mal, damit könnte man arbeiten. Craft Beer, Whisky, jede Agentur heißt irgendwas mit Manufaktur und so. Handarbeit wird geschätzt, daran kann man ja irgendwie anknüpfen. Dann habe ich gelesen, nochmal Millennials suchen Zufriedenheit, Sinnhaftigkeit, Authentizität und Leidenschaft. Okay, sie sind open-minded und liberal. Und Gucci setzte deshalb auf die Themen Gleichberechtigung, Selbstverwirklichung und Individualität. Die hat man nicht unbedingt alle mit Gucci vorher in Verbindung gebracht. Aber wenn du Millennials überzeugen willst, musst du eine höhere Mission haben. Und die haben sie sich dann gegeben und sie haben sich entsprechend verhalten. Sie haben 2017 sich dem Anti-Fur-Movement gegen Pelze angeschlossen und sind seit Frühling 2018 pelzfrei, beispielsweise. Dann haben sie mal eine $500,000 für den March for Our Lives gespendet, als eine Menge junge Leute nach einem Schulmassaker gegen Schusswaffen in den USA auf die Straße gegangen sind, haben sie das mit 500,000 unterstützt. Das ist ein Signal. Ja, das ist auch Geld, auch finde ich für Gucci. 500,000 ist schon ein bisschen mehr als so ein halbherziger Instagram-Post, den man mal eben kurz absetzt, um zu sagen, ich bin auch traurig, Tränen-Emoji. Sie haben außerdem darauf geachtet, dass ihre Models ethnisch diverser ausgewählt werden. Die entsprachen dann auch nicht mehr alle den klassischen Geschlechtergrenzen. Das wurde alles ein bisschen androgyner und hat sich mehr gemischt. Und auch die Designs wurden gleichzeitig weniger konservativ, geradlinig und vorsichtig und mehr romantisch und verrückt. Da kamen die ganzen Schlangen, Blumenprints und Vögelchen auf das Gucci-Muster drauf. Hat man vielleicht mal gesehen auf der einen oder anderen Handtasche. Und da wurden die diversesten, eigentlich nicht zusammenpassenden Dinger gemischt, was man manchmal auch den Millennials unterstellt. Es gab gleichzeitig eine andere Kundenansprache. Du hast ja schon von den Türstehern und von der Situation auf der Kö gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das mal beobachten konntest bei Gucci, aber man wollte nahbarer werden und deshalb hat man auch die Türsteher angewiesen, bitte mustert die Leute nicht mehr von oben bis unten, ob sie sich das wohl auch hier irgendwie leisten können. Die sollen alle gerne reinkommen und unsere Handwerkskunst bewundern. Ja, welcome, kommt rein, schaut euch das an, schön, dass ihr da seid, können wir euch was anbieten. Ganz andere Art und Weise, wie man irgendwie kommuniziert. Der CEO Bizzarri hat dazu dann noch gesagt, die Designs zu ändern war leicht, da habe ich dem Michele einfach freie Hand gegeben. Den Mindset der 13.000 Angestellten zu ändern, war deutlich schwerer. Und um Kreativität und Lockerheit in sein angestaubtes Unternehmen zu kriegen, hat er gerade mal nicht auf den riesengroßen Purpose gesetzt, sondern denen gesagt, we need to remember that we are in fashion, we are not saving lives. Ja, das heißt, auch wenn sie gleichzeitig versucht haben, sich zu engagieren gesellschaftlich, haben sie auch gesagt, lass uns mal selbst nicht zu ernst nehmen. Denn auch das mögen Millennials irgendwie, wenn man sich mal nicht zu ernst nimmt. Das hat sich dann auch in den ein oder anderen Hashtag-Kampagnen wiedergefunden, wo die auch mal ein bisschen Humor hatten und über sich selbst gelacht haben. Zu guter Letzt das große Finale, Coolness. Wie kriegt man die? In den 80ern und 90er Jahren war Gucci auch schon mal sehr nah dran an Streetwear. Ich kenne die Fotos noch zum Beispiel von Rakim mit einer Custom-Gucci-Jacke mit seinem Namen drauf und die wurde ihm geschneidert von Dapper Dan. Dapper Dan aus Harlem, der damals diverse Rapper mit Custom-Gucci und anderen Luxusmarken-Klamotten ausgestattet. Run-DMC, Salt-N-Pepa, Big Daddy Kane oder auch den Boxer Mike Tyson. Und das waren jetzt keine Originale. Ob der Stoff original war, weiß ich nicht, aber er hat halt eben selber geremixed, wie man halt aus Samples einen Hip-Hop-Beat bauen kann, hat er Klamotten gebaut und damit auch diese ganzen Marken wie Louis Vuitton, Gucci, MCM, Chanel der Jugend näher gebracht. Die hatten keine Trainingsanzüge, er hat aber welche gemacht aus Gucci-Stoff. Ja, solche Geschichten in dieser Richtung. Und Steve Stout, der Guru für Hip-Hop und Markenkooperation, hat in seinem Buch dann geschrieben, Dapper Dan war seiner Meinung nach hauptverantwortlich für Hip-Hops Beziehung zu Luxusmarken. Das hätte damals angefangen. Und er ist jemand, der sehr, sehr lange dabei ist, war Musikmanager, hat später dann eine Agentur in der Werbung gegründet, Translation, und dementsprechend jemand, wo ich sagen würde, das ist eine gute Quelle. Ich war damals ja nicht dabei. Und wie haben die Marken reagiert auf Dapper Dan? Die sind natürlich gegen den vorgegangen. Ja, in den 90ern stand der kurz vor dem Aus, weil die Luxusmarken halt gegen diese Fälschungen in Anführungsstrichen vorgegangen sind und die gar nicht so geil fanden. So ist man früher damit umgegangen. Und jetzt machen sie es inzwischen aber anders. Das ist ähnlich, wie du das mit den Gamern erzählt hast. Heute geht man auf die Leute zu. Ja, ähnlich wie man halt jetzt einen Virgil Abloh bei Louis Vuitton engagiert. Was sie dann immerhin gemacht haben, ist, sie hatten plötzlich eine Jacke, die aussah wie eine alte Jacke von Dapper Dan in einer Kollektion. Da haben sich die Leute noch gewundert, klauen die jetzt von dem? Klauen die jetzt zurück? Kurz danach wurde bekannt gegeben, wir arbeiten auch zusammen, wir machen eine gemeinsame Capsule Collection, wo auch viele Trainingsanzüge drin waren, und so schloss sich der Kreis und plötzlich wurde dann die Hip-Hop-Kultur doch mit offenen Armen empfangen. Hat sich auch gezeigt eine andere Kollaboration mit dem Graffiti-Artist Gucci Ghost, der hat in seine Bilder ganz oft das Gucci-Logo mit reingepackt und auch mit dem haben sie zusammengearbeitet und eine Kollektion gemacht. Und der wurde mal gefragt in einem Interview, was verbanden sie eigentlich mit der Marke Gucci? Warum haben sie sich halt Gucci Ghost genannt und das Logo überall eingebaut? Der meinte ja eigentlich wenig. Gucci stand für eine Welt, mit der ich nichts zu tun hatte. Aber auf Englisch sagt man, something is Gucci, wenn es großartig ist. Es war einfach die Macht dieses Wortes, die weit über die Mode hinausging. Als er mit 17 mal einen Snowboard-Wettbewerb gewonnen hat, was hat er sich davon gekauft? Ein Auto für die Mama und eine Gucci-Uhr für ihn. Also so viel Beziehung hat er halt doch dazu. Gucci ist passt zu der eigenen Ambition. Ist eine Trophäe, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, die man sich dann mal gönnt, wenn man mal einen Snowboard-Wettbewerb gewinnt. Also stand es eben doch für was. Und Gucci hat sich dazu entschieden, sich für die zu öffnen, die entscheiden, was cool ist. Nämlich für Hip-Hop und für Streetwear. Sie haben sich nicht mehr abgegrenzt. Sie haben nicht für die High Society Designs, sondern für die Ambition junger Menschen. Und das fand ich super spannend. Und dazu passt es dann auch total, wie du ja gerade gesagt hast und wie wir beide heute gelernt haben mit dem Kollegen, von dem Kollegen von Oderlein, dass sie sich dann auch genauso E-Sport und Gaming, einer anderen boomenden Jugendkultur neben Hip-Hop und Streetwear, öffnen. Meine Learnings daraus wären tatsächlich mehrere. Zum einen, Produkte müssen auf dem Fundament einer klaren Markenstrategie stehen. Das konnte man dabei sehen. Zweitens, wenn du eine neue Zielgruppe begeistern willst, finde die Schnittmenge zwischen deiner Markenidentität und der Kultur der Zielgruppe, so wie Gucci Anknüpfungspunkte an Millennials über Wertigkeit, Nachhaltigkeit, Diversität und dann im Endeffekt Hip-Hop gefunden hat. Und drittens, es ist super, wenn etwas knapp ist, aber achte darauf, Menschen nicht auszuschließen, sondern jeden einzuladen, mitzumachen. Das vielleicht auch gerade heute, ne? Deshalb, weil ich ja meinte, die Millennials sind ja eigentlich gar nicht so exklusiv, die sind vielleicht eher inklusiv. Da kann man aber immer noch super mit Verknappung arbeiten. Es sollte nur nicht unbedingt darum gehen, 98% der Menschen zu sagen, ihr seid Assis, ihr kommt hier nicht rein, sondern die mit offenen Armen zu empfangen und dann etwas Schönes auszustellen, was die Leute sich trotzdem nicht leisten können, aber angucken dürfen sie es zumindest. Und man muss ja nicht auch noch überheblich sein, wenn man schon teuer ist. Ne? Hat man ja vielleicht auch gar nicht nötig. Also das fand ich sehr, sehr spannend und finde, da haben Louis Vuitton und Gucci sich ja irgendwo auch ähnlich verhalten mit ihrer erfolgreichen Markenstrategie der letzten 7 Jahre.
Da sehe ich im Übrigen auch große Parallelen zu Premium-Automarken. Also ich glaube, vor 10 Jahren hätte sich niemand von uns getraut, in ein Mercedes-Benz- oder Porsche-Autohaus zu gehen. Wir wären wahrscheinlich noch am Eingang enttarnt worden als Menschen, die sich eh niemals einen Mercedes kaufen oder zumindest nicht innerhalb der nächsten paar Wochen oder Monate. Mittlerweile gibt es diese Flagship-Stores halt in der City, genauso wie ein Tesla-Store. Das heißt, du kannst im Prinzip schon mal reingehen, mit der Marke und den Produkten vertraut werden und dir dann zum Ziel setzen, okay, wenn ich Geld verdiene, dann möchte ich den Tesla oder dann möchte ich die S-Klasse haben. Wir haben auf der Königsallee zum Beispiel einen Brabus-Flagship-Store. Ja, genau das Gleiche. Da geht ja jetzt niemand rein, der sich jetzt einen Brabus kauft. Aber ganz viele Kids stehen davor, machen Fotos oder gehen auch rein. Im Übrigen auch ohne Türsteher, der dich kritisch anblickt. Und da werden halt die Ziele gesetzt. Ne? Finde ich total spannend.
Ja. Auf jeden Fall.
Eine Marke, die völlig anders funktioniert, aber zweifelsfrei auch in die Welt der Luxusmarken gehört, ist Chanel. Und zwar steckt hinter Chanel, wie wir wahrscheinlich alle wissen, die einflussreichste Frau in der Modewelt des 20. Jahrhunderts, nämlich Gabrielle Bonheur Chanel. 1883 geboren, finde ich auch ganz spannend. Louis Vuitton kommt ja aus der gleichen Zeit. Wuchs sie tatsächlich in einem Waisenhaus auf, schlug sich später als Sängerin durch das Pariser Nachtleben und baute dann in einer bis dato von Männern beherrschten Welt ihr eigenes Imperium auf. So schuf sie zum Beispiel ein noch heute oft getragenes Cocktailkleid, kreierte das erste Designerparfüm der Welt und befreite die Damenwelt angeblich von den Fesseln des Korsetts. Doch fangen wir vorne an. Ihr Vater Henri Albert war tatsächlich ein Trinker und Hausierer, wie man so schön sagt. Und ihre Mutter Eugénie, Französin, eine Wäscherin. Also sie kommt aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen und die Mutter starb dann tatsächlich auch noch sehr früh und der Vater steckte Gabrielle als Konsequenz in ein Waisenhaus. Dort entdeckte Gabrielle dann den Gesang für sich und zog im weiteren Verlauf ihrer 20er durch die berühmte Pariser Nachtclub-Szene in Vichy, um dort zu singen. Aus dieser Zeit stammt dann auch ihr Spitzname Coco, nämlich von ihren 2 Lieblingssongs Cocorico und Kika vu Coco, man merkt, dass ich in Französisch immer eher so eine 4 Plus hatte.
Wird immer besser, also je länger du hier französische Dinge aussprichst.
Und das waren ihre beiden Lieblingssongs und genau diese Silben riefen die betrunkenen Matrosen und Soldaten ihr nach den Shows immer hinterher. Daher kommt tatsächlich ihr Spitzname Coco. Fand ich ganz spannend, aber das ist natürlich nicht der zentrale Kern dieser Marke. Das begann etwas später und zwar 1909 gab es eine sehr schicksalhafte Begegnung. Da traf sie nämlich den Polospieler Arthur Boy Chapelle, da sie die Geliebte seines Freundes war. Und Chapelle hatte viel mit Literatur zu tun und mit Kunst zu tun und führte sie dann in diese vermeintlich höhere Gesellschaft ein und lieh ihr Geld für ihr erstes Geschäft. Und so eröffnete sie 1910 mit gerade einmal 27 Jahren das Hutgeschäft Chanel Mode in Paris. Nach der Eröffnung ihrer ersten Boutique im Jahr 1910 eröffnete sie dann 3 Jahre später schon ihr zweites Geschäft im Küstenort De Ville. Der Unterschied, neben Hüten gab es fortan auch Kleidung und das war dann tatsächlich der große Durchbruch. Warum wurde ihre Kleidung so populär? Man sagt heute, das ist zurückzuführen auf ihre eigentlich nicht zu stillende Lust am Streit und an der Provokation. Denn Paul Poiret, der damals angesehenste französische Modeschöpfer, wurde mehr oder weniger zu ihrem Lieblingsfeind und sie versuchte damals, ihm immer so ein bisschen auch ans Bein zu pinkeln, indem sie ihre Mode, ja, konsequent nach seinen Vorgaben schuf, aber immer wieder einen draufsetzte. Wurde zum Beispiel erstmals der Fuß unter dem gekürzten Rock sichtbar und die Taille am Kleid weniger eingeschnürt, legte Coco gleich die ganzen Knöchel frei und ließ die Taille bei den Kleidern kurzerhand ganz weg. Auch feierte sich Coco Chanel im Zuge dessen, wie vorhin schon erwähnt, als Befreierin vom Korsett, obwohl vorher schon andere korsettfreie Reformkleider populär gemacht hatten. Parallel zur Kleidung gründete sie dann mit Partnern den Unternehmenszweig Parfüm Chanel und entwickelte 1921 zusammen mit Partnern das bis heute meistverkaufte Parfüm der Welt, nämlich Chanel Nummer 5. Es war das erste populäre Parfüm, das nicht nach einer Blume roch, fand ich tatsächlich auch spannend. Sie hat da kommunikativ noch einen draufgesetzt und behauptete, es sei das erste Parfüm überhaupt, das nicht nach einer Blume roch. Also 2 selbst kreierte Legenden. Zum einen, dass sie die Frauenwelt vom Korsett befreite, obwohl es nachweislich schon vorher unterschiedliche Kleider gab, die ohne Korsett funktioniert haben. Und sie behauptete, sie hätte mit Chanel Nummer 5 das allererste Parfüm entwickelt, das nicht nach einer Blume roch, obwohl es auch da schon wieder Beispiele gab, die das zuvor gemacht haben. Bedeutet, sie hat auch ein Stück weit so eine selbst kreierte Legende mit sich geführt. Fand ich wiederum ganz spannend, denn ich sehe da eine Parallele zum Deutschrap bei der Karriere von Kool Savas tatsächlich, einem Wegbegleiter von mir in den vergangenen Jahren.
Das musst du ja wissen dann.
Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich habe immer gefeiert, dass er aus seiner Anfangszeit von Royal Bunker diesen King-Titel einfach mit sich trug. Ne? Es war ja KKS, King Kool Savas. Ja. Irgendwann wurde aus King Kool Savas dann King of Rap. Und King of Rap war ja auch einer seiner frühesten Songs. Mhm. Und dieser Titel King of Rap wurde dann einfach wie selbstverständlich die nächsten 15 Jahre ja mitgetragen. Mhm. Und ich finde, das ist ein super Beispiel, wie man auch selber eine Legende kreiert. Man muss dann natürlich auch liefern, das ist klar.
Ja,
also genau. Du bleibst nicht 15 Jahre lang King of Rap, ohne irgendwie King of Rap-mäßig zu liefern. Mhm. Aber es hilft schon mal, dass du dich selber zum King of Rap kürst oder dieses Selbstverständnis halt mitnimmst.
Er hat sich zumindest erstmal selbst gekrönt und danach hat er es auch bewiesen und irgendwann dachten alle, ja, wer sollte es auch sonst sein? Vielleicht noch Sammy und so, ne? Lange Geschichte. Aber am Anfang, er hat sich King genannt, bevor es irgendjemand anders getan hat. Also so ein bisschen Bonaparte-mäßig, Napoleon, der soll das ja auch so gemacht haben, glaube ich, mit dem selber krönen. Und halt dann scheinbar auch Coco Chanel auf ihre Art. Ja, hast du recht.
Genau, also Legendenbildung kann man auch selber kreieren, beziehungsweise selber schaffen. Und das finde ich in dem Fall dann auch wiederum ganz spannend. Aber um die Lebensgeschichte von Coco zu vervollständigen, es gab tatsächlich auch Tiefen. Der größte Einschnitt war damals im Zweiten Weltkrieg. Sie musste damals ihre Läden schließen und aus Frankreich abhauen. Das war eine nicht ganz so schöne Zeit für sie. Sie hatte aber ein Selbstverständnis und dieses Selbstverständnis war, ich mache keine Mode, ich bin Mode. Auch das wiederum finde ich ganz spannend und auch da komme ich nicht umher, eine Parallele zum Hip-Hop zu finden, nämlich Jay-Z, der sagt, I'm not a businessman, I'm the businessman. Mhm. Finde ich auch ganz spannend. Also auch da wieder ein extremes Selbstverständnis, also Legendenbildung und Selbstverständnis, um sich selber einfach auch aufs Podium zu heben. Damals kam sie zurück nach Paris und ein gewisser Christian Dior hat damals mit dem New Look in Paris für Furore gesorgt, aber sie hat es geschafft, darauf wieder zu antworten, entwickelte ihr klassisches Kostüm, den geraden Rock, die kastenförmige Jacke in schwarz, weiß, beige und immer aus Tweed bis heute ein legendäres Kostüm von Chanel, das dann auch wiederum berühmte Persönlichkeiten wie Romy Schneider, Ingrid Bergmann, Brigitte Bardot, Grace Kelly, Elizabeth Taylor und so weiter trugen. Und es gab eigentlich keine Berühmtheit, die in den 50er Jahren nicht Chanel getragen hätte. Auch da wieder große Parallelen zu Louis Vuitton und zu vielen anderen Premium-Marken, die ja auch heute mit Influencern arbeiten. Also die Hollywood-Stars der 50er Jahre sind im Prinzip die Dagibis von heute, oder?
Ja.
Andersrum.
Und Supreme ist dann das neue Louis Vuitton vielleicht. Oder Off-White.
So. Wenn Supreme 150 Jahre lang aktuell bleibt, dann ja, ich habe da meine Zweifel, denn ich merke bei Supreme jetzt schon so seit einigen Monaten, vielleicht sogar seit einem Jahr, ein Sinken in der Begierde der Menschen.
Wird Zeit für die Frischzellenkur vielleicht.
Es wird Zeit für das Hyaluron.
Da musste man ja eigentlich immer in der Schlange stehen, um dann in die nächste Schlange zu dürfen, um dann in die nächste zu dürfen und dann in die nächste. Mal in London gucken, ob das immer noch so ist. Ja, vielleicht sind es nur noch 3 Schlangen.
Coco kam auf jeden Fall damals zurück mit ihrem Kostüm und war dann wieder da, wo sie sich selber auch sah, nämlich ganz, ganz oben. Im Januar 1971 starb sie mit 87 Jahren und ihr letzter Satz war: So stirbt man also. Also auch da wieder ganz spannend. Und ja, Chanel bis heute eines der führenden Modelabels weltweit. Wir wissen alle, Karl Lagerfeld kam dann ins Haus und war Kreativdirektor, Chefdesigner und führte die Marke zu neuen Höhen im Erfolg. 2018 ein Umsatz von fast 10 Milliarden Euro und ja, mehr muss man da, glaube ich, nicht zu sagen. Learning aus der ganzen Geschichte für mich ganz klar: Bilde deine eigenen Legenden oder nutze Legendenbildung als kommunikatives Werkzeug für mehr Akzeptanz und Sichtbarkeit im Markt. Also es kann auch hier und da mal helfen, eine Legende selber zu kreieren. Und ich glaube, das macht absolut Sinn, gerade in dem Bereich.
Voll. Und man muss ja auch sagen, auch wenn das jetzt eine Marke ist, die mir jetzt nicht so super nah ist von dem, was würde ich mir jetzt gerne mal kaufen, aber all das, die Produkte, wie zum Beispiel das Parfum, das sind natürlich Überklassiker und Überlegenden, die kennt man auch, wenn man sich nicht für Parfum interessiert. Ja, deshalb absolut. Die Geschichte habe ich tatsächlich auch schon öfter mal meiner Tochter vorgelesen. Die ist nämlich eine von vielen Geschichten, die in dem sehr coolen Buch Good Night Stories for Rebel Girls drin steht, weil es einfach auch eine beeindruckende Geschichte einer beeindruckenden Frau ist. Das kann man dann auch gerne mal Kindern vorlesen, aber natürlich in einer deutlich runtergestampften Komplexität. Deshalb sehr cool, dass du es mir hier nochmal aufbereitet hast und ich nochmal ein bisschen genauer weiß, was da eigentlich drin steckte. Beeindruckend auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir könnten alle Learnings jetzt mal nochmal zusammenfassen, wie es bei uns Tradition ist, seit mittlerweile 20 Wochen.
Ich wollte noch einen Punkt bringen, gerade weil du gesagt hast, Chanel ist jetzt keine der Marken, die du dir kaufen wollen würdest. Und das wiederum finde ich extrem spannend, weil mir persönlich geht es ähnlich. Mhm. Und ich glaube, das hat mit den fehlenden Berührungspunkten zu der Kultur zu tun, aus der wir herkommen, nämlich Hip-Hop.
Stimmt,
das ist Chanel. Und Chanel hatte einfach keinen Zugang zur Hip-Hop-Kultur und überhaupt gar keine Berührungspunkte, was völlig in Ordnung ist, aber eben dazu führt, dass wir zwar anerkennen, es ist eine Luxusmarke, es ist zweifelsfrei eine tolle Marke und begehrenswert, aber eben nicht für uns, weil sie vertritt keine Werte und keine Historie, wo wir uns mit identifizieren und wo wir sagen, okay, diese Marke hat eine gewisse Ausweisfunktion in den Kreisen, in denen wir uns bewegen.
Wobei ich da noch dazu sagen würde, es ging ja jetzt ja auch in den Beispielen nicht darum, die haben ja nicht mit Hip-Hop gearbeitet, weil die gerne mal so eine Nische abklappern wollten, sondern die haben ja mit Hip-Hop gearbeitet, weil Hip-Hop Jugendkultur insgesamt prägt und einfach so groß und so dominant und so wichtig geworden ist, dass wenn du halt in dem Fall Millennials erreichen möchtest, wenn du junge Leute erreichen möchtest, wenn du authentisch kommunizieren willst, macht es Sinn, mit dieser Kultur zu kommunizieren. So. Und sollte Chanel das nicht gemacht haben als Marke, wäre dann die Frage, wie schaffen sie es dann halt eben, junge Leute trotzdem anzusprechen. Mag sein, dass die in Gruppen, wo ich das jetzt nicht weiß, irgendwie auch super angesagt sind bei Leuten, die vielleicht auch irgendwie Anfang 30 sind oder so. Ich bin ja schon eher Ende 30 langsam, aber ne, das mag ja sein. Aber ne, das wollte ich nur nochmal dazu sagen. Es ging ja nicht darum, auch ich glaube, das wäre auch nicht das, was man daraus lernen kann. Du steigst jetzt super tief ein in jede ganz, ganz kleine Nische, sondern du möchtest dich irgendwann verjüngen. Du möchtest nicht die Marke für 60-Jährige sein und dann guckst, das wäre früher vielleicht Rock'n'Roll gewesen. Und in den letzten, ja in Deutschland vielleicht 10 Jahren und auch nur in den nächsten Jahren ist das halt dann eben Hip-Hop, womit du dann kommunizierst. Oder beispielsweise Gaming, eine andere, ein ganz wichtiger Faktor für Jugendkultur heute.
Ganz genau. Wir fassen mal die Learnings der heutigen Folge zusammen. Ich beginne mit der ultimativen Luxusformel, die ich von Louis Vuitton gelernt habe: steigende Preise und sinkende Zugänge. Learning Nummer 2, Kollaboration als Hyaluron für die Marke. Also man schafft es nur dann, über 150 Jahre knackig zu bleiben, wenn man hin und wieder Feuchtigkeitscreme aufträgt. Und Learning Nummer 3, bilde deine eigenen Legenden oder nutze Legendenbildung als kommunikatives Werkzeug für mehr Akzeptanz und Sichtbarkeit im Markt.
Meine Learnings: Streite dich nicht um das größte Stück vom Kuchen, back mehr Kuchen. Zweitens, Produkte müssen auf dem Fundament einer klaren Markenstrategie stehen. Drittens, wenn du eine neue Zielgruppe begeistern willst, finde die Schnittmenge zwischen deiner Markenidentität und der Kultur der Zielgruppe. Und zu guter Letzt, es ist super, wenn etwas knapp ist, aber achte darauf, Menschen nicht auszuschließen, sondern jeden einzuladen, mitzumachen. Ihr findet die Learnings nochmal schriftlich und vor allem die ganzen Quellen und ein bisschen further reading vielleicht auf unserer Website learnings.de. Und wir haben ja jetzt noch versprochen, dass wir uns noch eine Sprachnachricht anhören. Hast du sie gerade schon rausgesucht?
Ich habe sie dabei. Und zwar ist diese Nachricht von Magnus. Viele Grüße an der Stelle. Magnus war der Erste, der uns eine Frage in Form einer Sprachnachricht geschickt hat. Und da hören wir jetzt mal rein.
Servus, mein Name ist Magnus. Ich bin ein Riesenfan eures Podcasts und dachte, ich folge mal eurem Call to Action Aufruf und schicke hier mal meine kleine Frage rein. Und zwar geht meine Frage um die, ich nenne sie einfach mal Internet-Gurus und Unternehmensberater im Internet, die jetzt nicht schon alt eingesessen sind und das seit vielen Jahren machen, sondern jetzt ihr Geschäftsmodell quasi darauf aufbauen, dass sie einem zeigen wollen, wie sie schnell Geld verdienen. Ich rede davon jetzt nicht direkt um die sehr scammy aussehenden kleineren Leute, auf die man eigentlich nicht reinfällt, sondern ich rede besonders um die, also über diese größeren. Da sind ja gerade bezüglich Dan Lok zum Beispiel, heißt er, glaube ich, so ein paar Sachen aufgetaucht, wie sein Programm doch eigentlich ein riesiger Scam ist und so weiter und so fort. Und ich würde gerne mal eure Meinung diesbezüglich hören. Ist das ein valides Geschäftsmodell, was die aufbauen? Inwiefern ist das seriös? Und. Würde mich eure Meinung sehr interessieren. Vielen Dank. Schönen Tag.
Super, danke für deine Nachricht auf jeden Fall. Ich finde das Thema interessant. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht mal über Gurus, vielleicht verschiedenster Branchen, da gibt es ja ganz viele Gurus, auch mal eine Folge machen, wenn nicht mehrere, wäre eine gute Steilvorlage hier. Und ich habe jetzt nicht komplett auseinandergenommen, ob das, was Dan Lok da propagiert, ein Scam ist oder nicht. Aber wir folgen ihm auch auf Instagram und ich habe ein bisschen über ihn nachgedacht und darüber, wie ich zu solchen Leuten generell stehe. Ich fand auf den ersten Blick, als wir ihn damals abonniert haben auch und ich ihn da gesehen habe, fand ich ihn ein bisschen dubios, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt nochmal kurz reingeguckt, wahllos irgendeinen Post aufgemacht, der war dann direkt eigentlich super. Da ging es darum, was er tun müsste, wenn er von vorne anfangen müsste. Da hat er gesagt, okay, in dem Szenario, dass ich aber immer noch die Skills hätte, die ich heute habe, dann würde ich in den Sales-Bereich gehen, weil da könnte ich gut verkaufen und so weiter und so fort. Wenn ich die Skills nicht hätte, würde ich mir einen Mentor suchen, würde von dem lernen, würde mich anbieten für, hey, gib mir mal eine Chance und so weiter. Er hat das alles viel schöner erzählt. Dachte ich mir, jo, das ist absolut cool und pointiert. Und wenn man sich das reinzieht, macht man jetzt erstmal nichts falsch. So zumindest. Ich bin ja auch generell erstmal ein Fan von motivierenden Gedanken und Zitaten. Die gibt's ja bei uns auch mal zwischendurch. Gleichzeitig würde ich aber sagen, wenn du stundenlang durch Instagram scrollst, bringt dich das im Leben nie weiter, egal wem du da folgst, auch wenn es der beste, wenn es der beste Guru ist. Ist vielleicht ein bisschen so ähnlich, der Vergleich hinkt ein Stück weit, weil das die Branche vielleicht noch mehr Substanz hat, aber eine andere verwandte Branche ist das Coaching. Finde ich auch super interessant, würde mich auch gerne mal coachen lassen. Kenne aber auch einen, wo ich das Gefühl habe, der ist süchtig danach. Und wenn du dich immer nur coachen lässt und nicht ins Handeln reinkommst, bringt es dir auch nichts. Also Praxis ohne Theorie ist mehr wert als Theorie ohne Praxis, würde ich mal sagen. Als, sag ich mal, als riesengroßer Theorie-Fan. Das ist aber nicht dann die Schuld des Gurus, denn die sagen ja auch immer, du sollst tun. Sondern da musst du halt dann eben selber dich fragen, bringt mich das eigentlich weiter, wenn ich mir jeden Tag die Sprüche von denen anhöre? Könnte ich gerade auch was Besseres machen? Ich muss dann auch sagen, wenn ich das mal hinterfrage, ich habe auch schon viele Bücher in meinem Leben gelesen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, von Leuten, die ich auch erstmal dubios gefunden habe oder sogar noch nach dem Lesen. Da fiel mir zum Beispiel Robert Kiyosaki ein, von dem habe ich 2 Bücher gelesen. Und wenn ich da dann zurückgedacht habe, was hat das eigentlich mit mir gemacht? Das mit dem Money-Quadranten hat bei mir auf jeden Fall eine Änderung im Denken ausgelöst. Vielleicht gibt es auch zu Kiyosaki nochmal eine Folge, dann führe ich das gerne mal weiter aus. Das hat mich ein bisschen verändert und geprägt und das fand ich total super, auch wenn er einem jetzt vielleicht nicht im Detail sagt, was man praktisch tun soll und wenn manchmal die Frage ist, ob die grundlegende Story von seinem berühmten Bestseller Rich Dad, Poor Dad eigentlich frei erfunden ist oder nicht, war der überhaupt jetzt dann wirklich so erfolgreich mit seinem Zeug oder ist er erst erfolgreich damit geworden, anderen zu erzählen, er sei erfolgreich, keine Ahnung, aber es steckten inspirierende Ideen da drin. Oder ein anderer Guru, Tony Robbins, von dem habe ich gleich 2 Bücher über Geld gelesen. Da kann man sich fragen, warum musst du was von Tony Robbins über Geld lesen? Wenn man seine Netflix-Doku guckt, weiß ich nicht, ob man das ist der Typ ist, wo du als der klassische deutsche Sparkassenanleger sagen würdest, dem muss ich doch mal mein Geld anvertrauen. Aber diese Bücher haben mich motiviert, Geld zu sparen und anzulegen, anders über Geld zu denken und mich damit mehr zu beschäftigen. Was er da propagiert hat, basiert sehr stark auf Ray Dalios All-Weather-Portfolio. In der Folge über Finanzinvestoren hier bei Learnings haben wir auch schon mal in anderen Zusammenhang über Ray Dalio gesprochen. Und dass mich Tony Robbins dahin gebracht hat, dafür bin ich ihm auf jeden Fall dankbar. Also wenn der Motivator auf Fachleute verweist und Substanz dahinter steckt, dann ist es ja völlig cool. Auch wenn Tony Robbins nicht der Finanzexperte ist, er hat halt eben dann einen im Gepäck und er kann motivieren. Finde ich auch gut. Und ich finde, es gibt auch eine Menge andere Bücher, zum Beispiel Malcolm Gladwell. Kennst du den? Von dem mal was gelesen?
Nein.
Bestseller-Autor, Tipping Point habe ich früher von dem gelesen oder Outliers. Da ging es darum, wie Leute eigentlich extremst erfolgreich werden. Und Jonah Berger, über den wir schon mal bei Learnings gesprochen haben, hat mal über Tipping Point gesagt, ist ein super Buch, aber 50% davon sind falsch. Aber es hat ihn dazu inspiriert, sein Buch Contagious zu machen. Und das hat er dann halt eben wissenschaftlich fundiert gemacht. Und bei Malcolm Gladwell habe ich mich das dann auch oft gefragt. Ist das gut, dass ich das gelesen habe? Seine Thesen begleiten mich teilweise jetzt ein Leben lang. Die habe ich auch immer noch im Kopf, lange her, als ich die Bücher gelesen habe. Ich weiß aber leider nicht, ob nicht 50% davon falsch waren. Da wäre ich dann auch wieder ein bisschen vorsichtig, denn ich weiß, dass Malcolm Gladwell andauernd so Zirkelschlüsse benutzt und sich irgendwie mit sich selbst beweist und irgendwie nur Thesen verbreitet und nichts richtig belegt. Ich kenne daher die Broken Window Theorie zum Beispiel von Robert Guglielmi, wo es darum ging, dass der gegen Kleinkriminalität damals in New York als Bürgermeister sehr hart vorgegangen ist, weil er meinte, wenn man das toleriert, dass die Leute hier in die Ecken pissen, dann begehen die auch Morde. Ein Stück weit plausibel. Malcolm Gladwell feiert die Theorie ab in seinem Buch, weil nach dem Motto, wenn ganz viel Müll schon auf dem Boden liegt, bist du auch eher in Versuchung, deinen Müll daneben zu werfen. Ja, soweit verständlich. Gleichzeitig ist das aber auch eine Politik, die heute zu Recht stark verurteilt wird. Es gibt zum Beispiel im Spiegel einen Artikel, der heißt New Yorks Ursünde. Und da sehen Sie in dieser Politik eine der Ursachen für die rassistischen Morde durch Polizisten, die es gab, weil man halt sehr, sehr hart gegen kleine Vergehen vorgegangen ist und das dann leider sehr oft mit Rassismus zusammengekommen ist. Und ich glaube auch im Unternehmen, du musst es nicht tolerieren, wenn dauernd der Locher geklaut wird im Büro, dann läuft auch irgendwas falsch, wenn deine Leute dich andauernd beklauen. Aber wenn du anfängst, deinen Mitarbeitern jedes Mal, wenn die rausgehen, die Hosentaschen zu durchsuchen, machst du wahrscheinlich mehr kaputt, als du irgendwie gewinnen könntest. Aber zurück zum Thema, was ich sagen wollte. Ich glaube, es ist spannend, sich mit solchen Leuten zu beschäftigen. Es ist cool, wenn die dich irgendwie motivieren können. Es ist cool, wenn die dich woanders hinbringen. Du solltest aber die Fakten darin zumindest kritisch hinterfragen, wenn du das Gefühl hast, der Typ ist irgendwie ein bisschen dubios und versprüht den Charme eines Autoverkäufers. Und wenn man es mit Vorsicht genießt, kann man es, glaube ich, machen. Vor allem würde ich aber sagen, es gibt inzwischen so viele fundierte Dinge, die auch zugänglich und unterhaltsam sind, dass es auch nicht wirklich nötig ist, sich mit Trash zu beschäftigen. Und dass man da auch da wahrscheinlich eher auf Qualität setzen sollte. Und wenn da bei einem die, wie das bei ihm ja scheinbar ist, die Alarmsignale bei einem angehen, bei einem Guru, suchst du dir vielleicht besser einen anderen.
Ich würde die Frage ganz gerne nochmal auseinander dividieren. Denn es ging ja auch so ein bisschen darum, ob es Scam wäre oder ob diese Art von Online-Guru Scam wären. Scam bedeutet Betrug. Betrug bedeutet, mir wird etwas vorgegeben. Also es wird suggeriert, ich bekomme ein gewisses Angebot, ohne es tatsächlich zu bekommen. Korrekt? Das wiederum finde ich absurd in dem Kontext, weil es steht und fällt ja auch so ein bisschen mit der eigenen Erwartungshaltung. Also glaubt jemand ernsthaft, dass er, wenn er einem Online-Guru, egal ob es Dan Lok oder andere sind, zuhört, er selber danach signifikant besser ist in diesem Bereich? Daran glaube ich nicht. Da können aber die Online-Gurus nichts für, sondern das liegt einfach in der Sache. Denn das eine ist, etwas zu hören, sprich die Theorie, und das andere ist die Anwendung, sprich die Praxis. Ich glaube, Joe Madden hat mal gesagt, du kannst jedes Buch, das es auf dieser Welt gibt, über Football lesen und du wirst trotzdem nicht den Super Bowl gewinnen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Denn du musst die Sache ja letztendlich auch anwenden können. Und deswegen glaube ich, netto gesprochen, es ist super, sich inspirieren zu lassen. Ich persönlich bin zum Beispiel großer Fan von Gary Vee. Gary Vee hat immer gesagt, ich mach's nicht für die Kohle, ich mach's für die Legacy. Deswegen gibt's all mein Content for free. Genau das finde ich richtig. Genau das machen wir ja auch mit Learnings. Ich glaube auch nicht, dass man selber allein aufgrund der Learnings, die wir hier kreieren, über jetzt inzwischen 20 Folgen, plötzlich ein ganz anderer Typ ist, ein ganz anderer Manager, Geschäftsführer, Marketingentscheider oder. Ich glaube aber, dass man durch Input, den man von außen bekommt, das kann ein Guru sein, das kann eine Instagram-Seite sein, das kann der Podcast sein, einfach inspiriert wird und durch diese Inspiration selber auf neue Gedanken kommt, die einen dann schlussendlich weiterbringen. Will sagen, Input von außen ist immer gut. Ich glaube nicht, dass man dafür 2.500 oder 3.000 oder 5.000 oder auch nur 500 Euro bezahlen muss. Dafür gibt es da draußen einfach inzwischen viel zu viel guten Content, viel zu viel guten, kostenlosen Content. auf YouTube, auf Instagram, zum Download. Also ich wüsste jetzt spontan nicht, wo da...
Aber man kann schon auch Geld für sowas ausgeben, oder? Oder wirst du das generell sagen, weil du jetzt meinst, es gibt so viel Gutes kostenlos. Das meinst du einfach, es gibt eine Grenze, wo du dir denkst, wie viel besser soll das sein, dass es so viel Geld ist? Oder würdest du generell sagen, hey, ich wäre schon vorsichtig, überhaupt Geld auszugeben, wenn es so viel gute kostenlose Podcasts gibt?
Da bin ich zweigeteilt. Auf der einen Seite bin ich großer Fan davon zu sagen, investiere in dich selber, investiere in dein Wissen. Ich glaube aber nicht, dass man 2.500 Euro für einen Online-Guru ausgeben sollte, mit der Erwartungshaltung, dass man da als völlig neuer Mensch rauskommt aus diesem Programm. Ja, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, das, was man durch ein solches Programm erzielen kann, ist Inspiration, Motivation, auf neue Gedanken kommen. Und all diese drei Punkte werden auch durch extrem guten, kostenlosen Content geliefert.
Ich glaube, auch wenn man glaubt, dass das ein Shortcut sein kann, dann ist es wahrscheinlich auch verkehrt. Ja, also ich war noch nicht, was weiß ich, bei Tony Robbins oder so, um mir sagen zu können, ob ich danach ein neuer Mensch bin. Wahrscheinlich funktioniert das auch nur, wenn du mit der Haltung schon da reingehst, dass du ganz fest daran glaubst. Ja, das, du musst nicht nur das Geld mitbringen, sondern auch noch daran, deinen Glauben daran, damit die Medizin quasi funktioniert. Das ist halt sehr viel, das funktioniert nur über Psychologie. Und man sollte nicht die Shortcuts gehen. Du kannst nicht sagen, ich gehe zum Militär, wenn ich wieder rauskomme, bin ich ein Mann. Und genauso wenig kannst du irgendwie sagen, hey, ich habe es hier 7 Jahre lang nur rumgehangen, aber jetzt mal hier 2.500 Euro ausgeben, ein Wochenende und danach habe ich aber richtig die Macherattitüde. Das ist ein etwas längerer Prozess. Und sich dabei motivieren zu lassen von Gary Vee auf Instagram und sich jeden Morgen mal kurz von dem zu Sau machen zu lassen, hör mal, was ist eigentlich mit dir los? Warum hast du noch nicht die Zähne geputzt? Du liegst ja immer noch im Bett. Cool, kann man auf jeden Fall machen, kann helfen. Kannst die Stimme ja wieder runterdrehen, wenn du keinen Bock mehr darauf hast. Das geht nicht in 2 Tagen, egal für wie viel Geld.
Stattdessen lieber daran arbeiten, sein Umfeld umzukrempeln und zu gucken, dass man im Umfeld Menschen hat, die genau das liefern, was diese Online-Gurus liefern sollen, nämlich Motivation und Inspiration. Und da kann ich nur von mir selber sprechen. Mir ist es extrem wichtig, mich zum Beispiel mit dir zu unterhalten, da neue Impulse und Motivation zu bekommen. Und ja, das trifft natürlich auch für viele andere Menschen zu, aber lieber an seinem eigenen Umfeld schrauben, als auf Online-Gurus zu setzen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort.
Ja, das kann man so sagen. Gut, super. Danke nochmal für die Nachricht auf jeden Fall. Auch an alle anderen, schickt uns weitere. Wir gucken mal, was wir noch alles damit machen. Wir haben eher im Moment den Plan, jede 2. Woche uns eine vorzunehmen und über die zu diskutieren, wie wir es heute gemacht haben. Dementsprechend keep up coming. Wir freuen uns drauf. Zieht euch gerne nochmal die Learnings auf learnings.de rein und die Quellen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Quick Wins. Da ist dann immer nur einer von uns beiden am Start. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, bewerten nicht vergessen. 2.500 Euro brauchen wir gar nicht. Nur Liebe und ein Like.
Ganz genau. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bye, bye.
Tschüss.